Nun mach uns innerlich aufnahmefähig, Herr Jesus, und lass uns dein Wort verstehen, innerlich, inwendig annehmen. Es steht ja geschrieben, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Du weißt, wie viel Gebrechen wir auch haben, seelischer Natur und auch anderer Natur. Aber es steht geschrieben im Psalm 103, und heilet alle seine Gebrechen. Herr, habe Dank dafür. Amen. Lob singen mit Vater Zacharias, das ist das Thema. Und vielleicht sind Sie so freundlich, würden zu uns jetzt einmal den Text lesen vom Benediktus. Ja, ja.
Und Zacharias, sein Vater, der Vater des Johannes, wurde mit heiligem Geiste erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er besucht und Erlösung geschafft hat seinem Volke und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Hause Davids, seines Knechtes, gleich wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu vollbringen an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, um uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle unsere Tage. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst von dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volke Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns besucht hat, der Anfang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens.
Dankeschön. Gestern sprachen wir von der Jungfrau Maria, vom Lobgesang, vom Magnificat, ein unvergleichlich herrliches Lied. Das Thema dieses Lobgesanges ist unverdiente Gnade, die Maria die Gnade gefunden hat, erfahren hat. Unverdiente Gnade. Heute ist Vater Zacharias dran mit einem Lied. Und sein Thema ist, ich versuche es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, das Geheimnis der Erlösung, das Geheimnis der Rettung. Lateinisch heißt dieses Lied Benedictus und das knüpft an die lateinische Übersetzung und es heißt ja dort deutsch: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, Benedictus, das heißt gelobt, gepriesen sei Gott. Wenn wir nun die beiden Verfasser kurz vergleichen, so merken wir, dass Gott sich ganz verschiedene Werkzeuge auserwählt hat, um sein Lob zu verbreiten. Da ist die Maria sehr jung, unerfahren, unverheiratet. Ich weiß nicht, wie alt war sie? Wissen Sie das?
Nein, ich weiß nicht.
Bitte? 15 meinen, ja, also sie war sehr jung, ich weiß nicht, ob sie 15 oder 16 oder 17 war, aber sie war sehr, sehr jung, die Maria. Und da ist daneben der Zacharias, ein alter Mann. Wie alt war der Zacharias damals? Etwa, so vermute ich auch, etwa 80 Jahre. Und da erkennen wir, dass Gott durchaus nicht an bestimmte Personen oder Voraussetzungen gebunden ist, wenn er sein Lob verbreiten will in der Welt. Nicht gebunden an Ausbildung oder Geschlecht oder Alter oder Können, Studium, Musikalität. Nein, das alles spielt auch eine Rolle, aber das ist nicht entscheidend. Wir werfen nun einen kurzen Blick auf die Biografie vom Vater Zacharias. Sein Name ist eigentlich ein griechischer Name. Die griechische Form eines hebräischen Wortes. Und wissen Sie, wie das hebräische Wort heißt, das seinem Namen zugrunde liegt? Zacharia. Das ist das hebräische Wort. Und Zacharia heißt zu Deutsch, und damit ist die ganze Spannung seines Lebens auch angedeutet. Erinnert hat sich Jah, oder Yahweh. Erinnert hat sich Yahweh. Dieser Vater war natürlich ein verheirateter, ehrwürdiger Mann, sicher mit einem großen, grauen Bart, wie die Priester damals waren. Seine Frau Elisabeth, eine wunderbare Frau, die ihm in mancher Beziehung einfach überlegen war. Sie war eine gläubige Frau, sie hatte kein Wenn und Aber. Er war, wie wir schon gehört haben, ein Theologe, stammte aus vornehmster Familie, er war fromm, so lesen wir Kapitel 1, Vers 6. Beide waren fromm vor Gott, anders übersetzt können wir auch sagen, gerecht vor Gott. Fromm im alttestamentlichen Sinne heißt einfach gerecht im Sinne der Tora. Sie waren treu, lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Was soll doch das heißen? Sie waren Menschen des Gesetzes, Menschen des Gehorsams. Wunderbare Menschen. Aber sie waren doch Menschen mit einer schweren Last und Bürde, die sie schon viele Jahre mit sich herumschleppten. Und man kann sich ja auch an solche Lasten gewöhnen, so war es auch bei ihnen. Sie haben sich daran gewöhnt, es geht nun sicher nie mehr anders. Die Not ihres Lebens war, sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und hier tritt sie ein in das vornehme Geschlecht der Mütter in Israel, denen es ähnlich ging. Sarah und Hannah und andere. Sie hatten lange gebetet, richtig, aber sie haben das nicht erfahren, was die Rahel erlebt hat und was andere erlebt haben. Sie haben keine Antwort bekommen. Das war eine tiefe, tiefe Not, Anfechtung und für sie kaum zu verkraften und zu verstehen. Aber wie gesagt, sie hatten sich daran gewöhnt. Und das ist immer gefährlich, wenn man sich an solche Zustände gewöhnt und damit keine Erwartung mehr entfaltet. Und trotz all dieser Not, Gott hatte mit diesen beiden einen Plan, einen herrlichen Plan. Und so geht nun Zacharias mit seiner Frau ein in die erlauchte Schar der geprüften Glaubensmenschen. Abraham war so einer, er musste warten, bis er 100 Jahre war, bis sein Gebet erhört wurde. Hannah war so eine Frau, Hiob war so ein Mann, David war so einer und viele andere. Gott hatte einen wunderbaren Ratschluss. Der Rat des Herrn ist wunderbar. Und soweit war es gut. Aber sie haben nicht mehr daran gedacht, er führt es herrlich hinaus. Das haben sie vergessen. Haben nicht mehr daran geglaubt. Besonders er nicht. Was war eigentlich das Ziel Gottes mit diesen beiden Leuten? Gott hat ja mit jedem Menschen ein Ziel und auch mit dir und mir. Und es ist so wichtig, dass wir das Ziel immer wieder ins Auge fassen und von daher die richtige Orientierung, Wegleitung finden. Lass nur das Ziel nicht uns aus den Augen fallen. So heißt es auch in einem Lied. Was war das Ziel Gottes mit diesen Menschen? Wer kann es kurz formulieren? Das Lebensziel. Gerettet zu werden. Nicht nur, ja, das ist jetzt gut, diese Antwort. Das war eigentlich schon da, denn sie waren untadelig im Gesetz. Im Gesetz waren sie schon nach dem Gesetz gerettet. Ich meine, Gott hat ein viel höheres Ziel. Wir müssen das klar unterscheiden. Gerettet werden, das ist schon ein Ziel. Das ist das Ziel für alle Menschen. Aber es war noch viel höher. Das ist nicht alles, was Gott uns geben will. Gott hat Segensträger zu sein. Ja, das ist gut. Segensträger zu sein für ganz Israel, ja, für die ganze Welt. Und damit ist er in der Linie Abrahams. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für die ganze Welt, für alle Völker. Das war Ziel Gottes. Und es ist häufig so, und das müssen wir auch für uns verstehen lernen, dass gerade die Erwählten Segensträger durch ganz besondere Glaubensprüfungen und Nöte zu gehen haben. Durch Nöte, durch die andere nicht zu gehen haben. Wenn du also gewürdigt bist, besonders geprüft zu werden, sei es gesundheitlich, seelisch oder familiär, dann danke doch einmal Gott dafür, denn es ist oft, vielleicht nicht immer, aber sehr häufig ein Beweis dafür, dass Gott dich erwählt hat zu einer ganz bestimmten Aufgabe. Segensträger sollst du sein. Wir werden später noch konkreter erkennen, was Gottes Ziel ist. Ich möchte 4 Schwerpunkte über seinem Leben kurz voranstellen, 4 Linien. Erstens, Zacharias im Unglauben. Müssen wir sehen. Zweitens, Zacharias in der Buße. Drittens, Zacharias im Glauben. Und viertens, Zacharias im Lob. Zacharias, der Lobsänger. Im Unglauben. Hier ist der große Gegensatz zu Maria festzustellen. Von Maria lesen wir in Vers 45, das hat übrigens die Frau des Zacharias selber gesagt, selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was geschrieben ist, was dir gesagt ist. Das ist, ja, wenn ich etwas wiederholen soll, ich tue es gerne. Das ist also das vierte, ja, also der erste Punkt, Zacharias im Unglauben. Zweitens, Zacharias in der Buße, er hat Buße getan. Drittens, Zacharias im Glauben. Und viertens, im Lob, der Lobsänger. Und nun, der Gegensatz war, Maria glaubte und er leider nicht. Das ist nun für uns ein Trost. Nicht nur große Glaubenshelden dürfen Gottes Lob verbreiten, auch Versager sind auserwählt. Auch solche, die wie Zacharias eine Zeit lang zusammengebrochen sind im Glauben und nicht mehr glauben. Und ich frage mich nun ganz ehrlich, welches Lob ist wohl das hellere und das schönere, das derer, die immer geglaubt haben, oder das der, die eine Zeit lang ganz in der Dunkelheit des Unglaubens saßen, durch Gottes Gnade geheilt wurden und nun erst recht loben? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber ich denke, das zweite ist nicht minder hell und herrlich. Das zweite Lob derer, die aus der Dunkelheit heraus sich haben führen lassen.
Das heißt, loben Sie nach oben.
Ja, zieht nach oben. Sehr richtig, loben Sie nach oben. Nun, für uns die Frage, wie kam es denn, dass dieser Priester, dieser untadelige Mann Gottes aus vornehmer Familie, Geschlecht Aarons, im Glauben schwankte? In Kapitel 1, Vers 8 lesen wir, es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war und so weiter und so weiter. Hier sehen wir diesen Mann im Dienst. Obwohl seine Hoffnung zerbrochen war, er war ein Mann eigentlich ohne familiäre tiefste Hoffnung, war er treu, er dient da, wo Gott ihn haben will. Und in diesem Dienst, Klammer auf, hätte er nicht gedient, wäre er davongelaufen, hätte er seinen Dienst quittiert, was wäre dann geworden? Dann hätte wohl Gott ihm nicht begegnen können. Es ist also so wichtig, wenn es uns auch nicht gut geht, treu im Dienst bleiben, Klammer zu. In diesem Dienst erlebte er eine große Überraschung. Gestern haben wir auch von einer großen kommenden Überraschung gehört. Und da sehe ich eine gewisse Parallele gestern Abend. Die Parallele liegt darin, das, was er nicht erwartet hat, weil er seine Hoffnung aufgegeben hat, quittiert hat, das plötzlich, ganz unerwartet geschieht. Er bekommt Besuch von oben. Das ist eine Parallele zur Entrückung. Wir haben gestern gehört, und es hat mich sehr bewegt, dass die Erwartung auf das Kommen Jesu zurückgegangen ist. Viele erwarten ihn nicht mehr. Und gerade dann kommt die Erfüllung. Ein tiefes Geheimnis. Gerade dann kommt die Erfüllung. So war es mindestens bei Zacharias. Als er nicht mehr damit gerechnet hat, kommt die Erfüllung. Er bekommt von einem Boten Gottes Besuch. Engel, gleich Bote, Gabriel, nicht ein gewöhnliches Engelchen mit ein paar kleinen Flügelchen, ein gewaltiger Erzengel, Gabriel, der vor Gott steht, wie Michael, einer der gewaltigen Engelfürsten. Er besucht ihn höchstpersönlich. Die Reaktion selbstverständlich, Angst und Furcht. Und der Engel rief ihm zu, fürchte dich nicht. Eine großartige Botschaft hat er. Dein Gebet ist erhört. Konkret, deine Frau wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Er ist einer der ganz wenigen Menschen in der Bibel, deren Namen von Gott bestimmt wurde. Sie können sich die anderen auch ausnotieren. Und nicht nur das, sagt er, dieser dein Sohn Johannes, er wird dir zur Freude und Wonne werden. Und dann kommt die weitere Beschreibung, 15. Er wird groß sein vor dem Herrn. Er wird ein Blaukreuzler sein. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Entschuldigung, wir stehen nicht da. Nein, aber Sie haben mich schon verstanden. Und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Er ist ein Nazireer, heißt es in biblischer Form. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird vor ihm hergehen, vor dem Volk, im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern. Hochinteressant. Herzen der Väter zu den Kindern. Höchst aktuell in unserer Zeit. Generationenproblem. Und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Das war doch sein Lebensziel, dem Sohn Johannes, dem großen Vorläufer, das Leben zu geben, der dem Herrn ein wohl vorbereitetes Volk zuführen sollte. Und auch hier knüpft unser Text nochmal an der Botschaft von gestern Abend. Dort hörten wir am Schluss von Matthäus 25, wachet! Denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, an welcher des Herrn der Herr kommen wird. Und hier heißt es, seid bereit, seid wohl vorbereitet. Wir sollen bereit sein. Bereit sein ist alles. Leider, das ist unsere große Überraschung. Überraschung Nummer zwei. Die erste war, dass Gabriel zu ihm kommt. Und die zweite war, dass der Zacharias nun nicht ausbricht in einen Jubelruf, gleich wie die Maria es tat. Mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Nein, ganz und gar nicht. Es folgt ein Aber. Woran soll ich das erkennen? Man könnte fast sagen, der Zacharias war ein Vorfahre der ungläubigen Deutschen, die es auch so machen. Ja, aber woran soll ich das erkennen? Ja, warum zweifelt er denn? War denn nicht ihm ein Zeichen gegeben? Das Zeichen war doch klar. Und dieser Zweifel, ich bin alt, meine Frau ist betagt, wird von Gabriel nicht übergangen. Die Sünden der Gläubigen, die eine so große Einsicht und Erkenntnis haben, die haben Folgen. Unglaube ist folgenschwer. Und nun wird er stumm. Anstatt zu loben und zu preisen, muss er schweigen. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Sieh, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit, da haben wir den Kairos. Heute Morgen haben wir darüber gesprochen. Zur Stunde Gottes. Und nun musste er in anderer Art und Weise, als es eigentlich geplant war, aber doch Gott loben, nämlich durch sein Stummsein. Wir fragen uns nun kurz, warum wird denn der Zacharias so hart rangenommen? Es war doch verständlich, dass er zweifelte. Er war doch schon so ein alter Mann. Und hat nicht Abraham auch gezweifelt, der auch ein alter Mann war? Und der Gideon war auch ein Zweifler und hat sich auch ein Zeichen erbeten. Und die wurde nicht gestraft, gar nicht. Aber der Zacharias wird sehr gestraft. Über 9 Monate darf er nicht reden. Das ist eine große Strafe. Warum? Was meinen Sie? Ja, er sollte in der Abhängigkeit Gottes spürbar sein. Ja, in die Richtung geht es schon. Der Zacharias hatte ganz bestimmt mehr Licht als der Abraham. Was hatte er, was Abraham nicht hatte? Bitte? Er hatte die Propheten, er hat die ganze Geschichte von Abraham. Er kannte doch den Abraham. Und er wusste doch, wie das damals war. Er kannte alle die anderen Beispiele. Und vor allen Dingen, der Abraham hat sich ja Zeichen erbeten und auch die anderen erwähnten. Er hatte doch das Zeichen. Was für ein Zeichen hatte denn da Zacharias? Ein ungewöhnliches Zeichen. Eben. Bitte? Die Boten Gottes. Der Gabriel war zu ihm gekommen. Das war doch ein unerhörtes Zeichen. Ein größeres Zeichen sollte er nicht mehr erwarten. Und so wird er für seinen Unglauben bestraft. Es war aber eine Liebe, die dahinter steht. Denn wenn Gott jemanden bestraft, dann tut er es auch aus Liebe. Welche ich lieb habe, die strafen züchtige ich. Welche ich lieb habe. Der Zacharias war ein Geliebter. Und so kommt nun eben der zweite Punkt in der Buße. Buße heißt umdenken und umkehren. Sein Paradigma, das ist ein modernes Wort, wird verändert. Sein ganzes Denkschema wird erneuert. Und in der Stille, da wirkt Gott etwas Neues. Sein Name wird ihm plötzlich bewusst, denn hat er es nie ernst genommen. In seinem Namen ist doch eine Verheißung. Noch einmal, was heißt sein Name? Erinnert hat sich Jahwe, das heißt, Gott vergisst es nicht, was er versprochen hat. Und er hat gesagt, dein Gebet wird erhört und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Er hört Gebet, an das hat sich Jahwe erinnert. Und das wird ihm plötzlich bewusst und er tut Buße. Was hat er wohl in der Stille oft gebetet? Welchen Psalm? Es war ihm sicher eine große Beschämung. Wie hat er seiner inneren Not vielleicht im Herzen Ausdruck gegeben. Und das dürfen wir auch tun. Etwa Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Denn so du, Herr, wirst Sünden zurechnen. Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Und nun schenkt ihm Gott das Allergrößte, was Gott einem Manne, der glaubt und doch ungläubig ist, schenken kann, nämlich Umkehr. In den 7 Sendschreiben, die ja an Gläubige gerichtet sind, an die Gemeinde, lesen wir immer wieder ein Wort. Tue Buße. Tue Buße. Etwa an diese Mustergemeinde in Ephesus. Weil du die erste Liebe verlassen hast, tue Buße. Und das ist der Ruf auch an mich und an dich. Das dritte, der Glaube. In der Stille erlebt er die größte Verwandlung. Er hat in der Schule des Schweigens gelernt, zu vertrauen, das Wort Gottes ernst zu nehmen und zu sagen, wie wir vorher gesungen haben, und meines Glaubens Unterpfand sind meine Gefühle, nein, nein, meine Erfahrungen, nein, nein. Was er selbst verheißen, das ist meines Glaubens Unterpfand. Auf diesem Fels stand er noch nicht vorher, aber jetzt stellt er sich auf diesen Fels. Er ist ein Fels was er sagt. Und so wird er nun ein Mensch des Glaubens. Und nun kommt es noch einmal zu einer großen Spannung in der Familie. Der Sohn ist zur Welt gekommen und was ist noch nicht passiert? Was nämlich der Engel ihm verheißen hat? Wieder eine Verzögerung. Er hat gesagt, bis an den Tag, da es geschehen wird, dann wirst du nicht mehr stumm sein. Es ist geschehen und er ist immer noch stumm. Das ist eine schwere Spannung. Ja. Und so ist es auch im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Ich komme immer mal wieder zurück auf die Botschaft von gestern Abend. Die Wiederkunft Jesu wurde verheißen und ist immer noch nicht eingetreten. Und das ist eben die Spannung, in der wir stehen. Und da gilt es dran festzuhalten. Er wird seine Verheißung einlösen. Und das Schöne ist, dass der Zacharias jetzt gelernt hat, trotzdem zu vertrauen. Auch wenn die Erfüllung verzieht. Das ist so wichtig für uns. Manches Mal verzieht die Erfüllung. Manchmal lässt Gott uns warten. Und wir wissen ja, wie es da war. Die Familie sagt, er soll Zacharias heißen. Sie bleiben ganz und gar im herkömmlichen Schema. Und die Mutter sagt, er soll Johannes heißen. Leider wird die Mutter nicht so ernst genommen, wie es hätte sein sollen. Und nun kommt der Vater dran und er kann nicht reden. Aber ein Täfelchen hilft ihm. Er heißt Johannes. Drei Worte. Und das war sein Glaubensdurchbruch. Sein Glaubensbekenntnis. Er heißt Johannes. Jetzt hat er sich ganz öffentlich auf den Fels gestellt. Das, was er sagt, der Gabriel hat es ihm gesagt, so heißt er. Auf das besinnt er sich. Und sofort ist er frei. Dieses wunderbare Wort folgt. Sogleich wurde sein Mund aufgetan. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Und dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Sogleich. Und was tut er anschließend? Unmittelbar, seine Zunge ist gelöst. Er redete und lobte Gott. Er sagte nicht endlich, sondern er lobt Gott. Das heißt, er ist ganz einverstanden, auch mit der Strafe, die ihn getroffen hat. Er ist mit Gott hundertprozentig einverstanden. Nun kommt dieses wunderbare Lied. Wo hätte ich doch mehr Stunden Zeit? Also wir haben euch jetzt nicht die Zeit, das ganz voll auszulegen. Sie können selber singen und lesen und überdenken. Zwei Fragen. Wie lobt Zacharias? Und was ist der Inhalt dieses Lobes? Wie lobt er? Erfüllt vom Heiligen Geist. Unglaube macht stumm, Glaube macht singend. Merken wir uns diesen Satz. Er lobt weissagend, prophetisch. Er redet nicht irgendetwas, sondern prophetisch redet er. Der Inhalt. Es sind drei Themen, über die er singt. Erstens das Thema Erlösung oder Errettung, Erlösung. Zweites Thema Berufung und drittes Thema Vorbereitung, Wegbereitung, Erlösung. Zweimal kommt es hier, Vers 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht. Im Radio war eine Fragestunde vor einiger Zeit. Die Frage war da, was ist das Größte in der Welt? Alle möglichen Antworten wurden gegeben, bis dann ein Knabe kam, der auch die Möglichkeit hatte, eine Antwort zu geben. Solche Fragestunden gibt es auch heute noch. Und dieser Knabe sagte in schlichter Stimme, das Größte in der Welt ist Erlösung. Und die Beurteiler waren zutiefst getroffen und sagten, du hast die Wahrheit gesagt. Das ist die Erlösung. Erlösung ist eines der ganz gewaltigen Themen der Bibel. Suchen Sie sich einmal ein paar Stellen. Ganz spontan, was fällt Ihnen ein zum Thema Erlösung? Eine wunderbare Linie. Ja, aber sehr gut, der Schuldbrief ist zerrissen, wurde gesagt. Wir wollen eine Stelle, wo das Wort Erlösung drin ist. Es gibt viele, viele Stellen. Ja, Epheser 1, Vers 7 und Kolosser 1, Vers 14. Das sind die zwei zentralen Stellen. Ja, Jesaja 63. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Und viele, viele andere Stellen. Und wenn wir singen, dann sollen wir noch viel mehr Lieder der Erlösung singen. Es gibt so viele, viele herrliche Lieder über Erlösung. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des heilendes Blut, haben wir in Beatrag x-mal gesungen. Oder das andere Lied. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Von was sind wir denn erlöst? Erlöst heißt befreit, gelöst, Loslösung. Und daran erinnern wir uns eben zu selten. Der Herr hat uns erlöst von der Sünde, von der Macht der Sünde, auch vor der Furcht, so steht es im Hebräerbrief, vor der Furcht des Todes, erlöst, Hebräer 2. Er hat uns erlöst, auch von unseren Lieblingssünden. Der eine, der hat Geiz als Lieblingssünde, der andere Ichhaftigkeit, der andere ist hochgradig empfindlich, reizbar. Von all dem hat der Herr uns erlöst. In Jesus sind wir erlöst. Und dass wir es doch mehr im Glauben fassen könnten. Und dann das zweite Großthema, Berufung. Das finden wir hier in Vers 74. Erlöst aus der Hand unserer Feinde. Nicht, dass wir jetzt es ganz gut haben und im Paradies uns ergehen können und schwelgen können. Nein, wozu sind wir erlöst? Was sagt der Epheser 1, 1. Thessalonicher 1, Vers 10? Bekehrt um dem, Vers 9 und 10. Um dem lebendigen Gott zu dienen, also erlöst, nicht um zu schwelgen, sondern zu dienen, ihm zu dienen ohne Furcht unser Leben lang. Ich bin jetzt seit dem 1. August in der Rente, aber in dem Dienst gibt es keinen Ruhestand. Wie lange sind wir im Dienst des Herrn? Bis 65, 62? Bis zum letzten Atemzug. Auch Geschwister mit 80, mit 90 können noch dem Herrn dienen. Oh ja, sehr effektiv, sehr wirksam. Ich möchte Sie sehr ermutigen, Ihren Dienst der Fürbitte und so weiter ganz voll zu bejahen und ihn freudig auszuüben. Wir sind erlöst, um zu dienen. Und das ist eben die Not unserer Zeit. Diakonie, überall gibt es fast keinen Nachwuchs, eine entsetzliche Not. Diakonissen-Mutterhäuser gibt es bald keine mehr, weil kein Nachwuchs mehr da ist. Da und dort kommen noch Einzelne, aber viele haben keinen Nachwuchs mehr. Warum? Weil das nicht mehr begriffen wird. Wir sind erlöst, um zu dienen. Und nun das dritte Hauptthema, Wegbereitung. Er sieht nun den Weg seines Johannes vor sich. Seines Sohnes 76, Vers 76 bis 79. Eine wunderbare Beschreibung dessen, was Johannes tun soll. Johannes wird hier Prophet genannt, das ist das Erste. Er ist der größte aller Propheten. Wir wissen es ja aus einer Stelle, ja aus Lukas, dass Jesus sagt, Johannes ist der größte aller, die von Menschen geboren wurden. Also ist Johannes größer als Jesaja, Johannes der Täufer. Johannes war größer als Mose. Er war der Größte. Aber was fügt Jesus hinzu? Was meint er denn damit? Der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes. Ja, ja, das meint er vielleicht nicht. Jetzt, das ist ein Geheimnis. Was meinen Sie, wenn Jesus sagt, der Kleinste im Himmelreich ist größer als der Größte? Und denn hier sind wir an der Schwelle vom Alten zum Neuen Bund. Ich sehe es so, im Neuen Bund, im Himmelreich, da ist der Kleinste, das kleinste Gotteskind, das Erlöste, größer als der Jesaja und der Mose. Haben Sie das schon mal bedacht? Durch die Gnade Jesu. Wir sind, wenn wir erlöst sind, Glieder. Wo? Am Leibe Jesu. Er ist das Haupt und wir die Glieder. Wir gehören ja zu Christus. Ist Jesus Christus größer als Jesaja? Steht klar im Hebräerbrief. Lesen Sie mal den Hebräerbrief. Christus ist größer als Jesaja und so weiter, Mose. Und wenn wir im Himmelreich sind, mit Jesus verbunden sind, sind wir in Christus, sind wir durch ihn noch größer. Unfasslich. Also fünf Gesichtspunkte. Er ist der Prophet. Zweitens, er ist der Vorläufer. Drittens, er ist der, der den Weg bereitet, eben macht. Viertens, er ist der, der Erkenntnis des Heils gibt seinem Volk. Und schließlich, und das ist höchst aktuell, er ist der, der die Füße richtet auf den Weg des Friedens. Bis heute hat Israel diesen Weg noch nicht gefunden. Und darum sind sie in großer Not. Lasst uns doch beten für Israel, dass sie den Weg des Friedens finden. Ein wunderbarer Lobgesang des Benediktus. Ich fasse zusammen: Thema, Erlösung, Berufung, Bereitung, Wegbereitung. In unseren Liedern dürfen wir auch so singen, von der Erlösung. Lass uns das laut verkündigen, zur Zeit und zur Unzeit. Ich bin erlöst durch des Heilands Blut. Ein ganz einfaches Lied mit klarer Botschaft. Lasst unsere Lieder hell erschallen. Unsere Lieder sollen Leuchttürme sein, Orientierung, Heilsträger, Wegbereiter in einer dunklen Zeit. Wir wollen dem Herrn noch danken. Herr, habe herzlichen Dank für dein Wort. Mach uns zu Menschen, die singen von deiner unaussprechlichen Liebe, Erlösung und Gnade. Habe herzlichen Dank für die volle, ewig gültige Erlösung in dir durch dein Blut. Amen.